Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Er hat schon immer ganz gerne Anwälte um sich geschart. Donald Trump. Als Geschäftsmann hat er, sobald er kritisiert oder auch verklagt wurde, seine Anwälte mit noch einer viel größeren, fetteren Klage losgeschickt. Immer schön Gegenangriff. Und so ähnlich läuft es jetzt auch bei der Russland-Affäre in den USA. Immer mehr Anwälte versuchen, den Namen Donald Trump aus all diesen Russland-Verstrickungen im Wahlkampf rauszusieben. Er hat überhaupt nichts damit zu tun. Am Wochenende ist wieder ein neuer Anwalt dazugekommen. Was es für einer ist und wie die Taktik dahinter zu sein scheint, darüber sprechen wir jetzt gleich. Außerdem, Anke van der Weyer aus dem Team, geht es um Warteschlangen vor den Männer- und Frauenklos. Du bist große Festivalgängerin. Du stehst ne, in der Schlange.
Ja, ich bin letztens mal von der Veranstaltung fast rausgeflogen, weil ich aufs Männerklo gehen wollte, weil die Schlange beim Männerklo nicht existent war und beim Frauenklo schon. Und dann hat aber ein Mitarbeiter gesagt, wenn du da jetzt drauf gehst,
fliegst du
hier raus. Dann habe ich noch gefragt, ob ich jetzt beweisen muss, dass ich eine Scheide habe, wenn ich aufs Frauenklo gehe.
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass er jetzt lieber ganz schnell geht, sonst streiten wir uns.
Okay, also es gibt neue Vorschläge, die kommen aus Belgien, wie man die Warteschlangen gerade vor den Frauenklos minimiert. Dazu gleich mehr. Euch einen schönen Abend. Hier ist die Redaktionskonferenz. Am Mikrofon Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
US-Präsident Donald Trump ist ein halbes Jahr jetzt im Amt. Weiterhin sinken seine Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Laut einer Umfrage der Zeitung Washington Post und des TV-Senders ABC News kommt Trump auf nur noch 36% Zustimmung. Das sind nochmal 6% weniger als vor 3 Monaten im April, was auch schon der niedrigste Wert eines US-Präsidenten zu so einem frühen Zeitpunkt war. Und Schuld daran ist unter anderem diese Russland-Affäre, die immer weitere Kreise zieht. Seit ein paar Tagen wird über die Verstrickung von Donald Trump Jr. berichtet. Und tja, der Präsident versucht sich zu verteidigen. Immer mehr Anwälte werden von ihm beschäftigt, um seine Sicht der Dinge durchzusetzen. Wie er dabei vorgeht, das klären wir jetzt mit unserem USA-Korrespondenten Mark Hoffmann in Washington. Mark, wie viele Anwälte beschäftigt denn der US-Präsident Donald Trump mittlerweile allein wegen dieser Russland-Affäre?
Ist gar nicht so einfach, den Überblick da zu behalten. 4 bis 5 dürften es jetzt sein. Der bisher wichtigste war dabei Mark Kassowitz. Seit 15 Jahren ist dieser Jurist an der Seite Trumps, der persönliche Anwalt. Und man sagt immer, er ist der härteste Anwalt der Wall Street. Das war so sein Beiname. Dieser Mann ist gewieft, geschickt und, das ist immer ganz wichtig, bei Donald Trump loyal. Doch im Hintergrund sind natürlich noch sehr viel mehr Anwälte dabei. Also da sind ganze Anwaltskanzleien, die im Hintergrund für Donald Trump arbeiten.
Warum so viele? Welche Aufgaben teilen die unter sich auf?
Ja, einfach weil diese Russland-Ermittlungen jetzt eine enorme Papierflut ins Weiße Haus bringen. Da sind die Anfragen der Ermittler, da gibt es Vorladungen und da gibt es eben auch darum, Statements rechtlich wasserdicht zu formulieren. Das ist einfach rechtliche Arbeit, die gemacht werden muss und das alles hat auch noch eine politische Dimension. Und da kommt der Anwalt Jay Sekulow ins Spiel, der jetzt in den letzten Tagen sehr oft in den Kabelkanälen hier zu sehen war, der die öffentliche Verteidigung des Präsidenten übernommen hat.
Jetzt am Wochenende hat Donald Trump noch einen weiteren Anwalt ins Boot geholt, und zwar Ty Cobb, der als eigener Sonderberater eine Schlüsselposition einnehmen und für die Kommunikation auch im Weißen Haus in der Russland-Affäre zuständig sein soll. Was für eine Vergangenheit hat denn dieser Typ?
Ja, Ty Cobb gilt als sehr erfahrener, altgedienter Rechtsanwalt, war früher selbst mal Staatsanwalt, also kennt sich auch aus so mit investigativen Geschichten und er bringt eins mit, was Präsident Trump sehr schätzt, Aggressivität. Also es geht eben darum, auch die gegnerische Seite einzuschüchtern und er soll nun den bisherigen Anwalt Kassowitz, der ein bisschen überfordert scheint, unterstützen und ihm unter die Arme greifen.
Also dieses Verhalten, das kennen wir ja irgendwie aus seiner Geschäftswelt. Früher, wenn ihn jemand auf 2 Millionen verklagt hat, hat er zurückgeklagt auf 50 Millionen. In der Politik wird das anders funktionieren. Gibt es für solche Angelegenheiten nicht eine eigene zuständige Abteilung im Weißen Haus, die das alles etwas gemäßigter angeht?
Naja, da müssen wir ein bisschen trennen. Natürlich gibt es die klassische Rechtsabteilung auch im Weißen Haus, also eine ganze Reihe von Anwälten. Und die sind aber schon damit mit der täglichen Arbeit beschäftigt. Also es gibt auch ohne Russland und ohne die laufenden Ermittlungen normale Rechtsstreitigkeiten und rechtliche Fragen zu klären. Und da kommen eben nun die zusätzlichen Anwälte hinzu. Und da sind auch viele misstrauisch, ob hier nicht öffentliche und private Angelegenheiten vermischt werden. Denn wichtig ist, das muss man dabei immer wieder sagen, die Russland-Kontakte, die beziehen sich auf das Wahlkampfteam. Und da, zu dieser Zeit im Wahlkampf, war Trump eben noch kein Präsident im Weißen Haus, sondern Privatmann.
Aber die Anwälte, deren Taktik ist ja immer wieder zu sagen, der Präsident wäre bei keinem Treffen mit Vertretern Russlands im Vorfeld oder während des Wahlkampfs dabei gewesen und hätte auch von überhaupt nichts gewusst. Wie wollen die Demokraten jetzt zum Beispiel weiter ermitteln jetzt?
Ja, die Ermittlungen laufen auf mehreren Wegen. Es ist wie so mehrspurig. Da haben wir einmal im Kongress gleich mehrere Ausschüsse, die weiter nachhaken, nachfragen, Betroffene vorladen, die dann aussagen sollen. Und da haben die Demokraten am Wochenende noch einmal angekündigt, wir werden unsere Arbeit intensivieren. Und dann ist da die andere Seite, der unabhängige Sonderermittler Mueller, der eher im Hintergrund sehr still für sich ermittelt und guckt, ob diese ganzen möglichen Russland-Kontakte, über die wir ja hier berichten, ob die gegen gewisse US-Gesetze verstoßen haben.
Mark Hoffmann aus unserem Studio in Washington über die vielen Anwälte rund um Präsident Donald Trump, die versuchen, die Russland-Affäre unter Kontrolle zu kriegen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Influencer-Marketing, immer wieder ein großes Thema. Menschen, die Werbung in die Kamera halten, ohne dass es unbedingt als Werbung ersichtlich ist. Also, wenn Werbung eine spezielle Zielgruppe erreichen will, ist es eben ein großes Ding im Marketing. Influencer, also Personen mit einer großen Reichweite in sozialen Medien, machen auf allen Kanälen Werbung für ein Produkt und das mag sehr oft sehr gut funktionieren. Anke van der Weyer, gerade geht aber eine richtig peinliche Aktion durchs Netz. Bei ganz vielen Influencern ist nämlich gerade Wäschewaschen total angesagt, ne?
Ja, ein Waschmittelhersteller hat offensichtlich Deals mit einigen Influencern abgeschlossen, die gerade kollektiv auf Instagram Flaschen mit Waschmittel in die Kamera halten.
So ein Flüssigwaschmittel, was wird da gezeigt?
Ja, einige präsentieren sich beim Wäschewaschen. Ist noch einigermaßen normal, ja. Ne? Was macht man mit Waschmittel? Wäsche waschen, aber auch da gibt es schon echt genug What-the-fuck-Momente. Ja, Alessandra Giunta, die ist selber Health- and Fitness-Coach und wäscht ihre Sportklamotten jetzt mit dieser bestimmten Marke, denn, Zitat, das reinigt schonend und frischt die Textilien angenehm auf. Einfach genial.
Super.
Mhm. Fiona Erdmann, ex-Germany's Next Topmodel und Dschungelcamp-Teilnehmerin, jetzt hauptberuflich Influencerin, die hat am Wattenmeer Sport gemacht und ist jetzt, upsies, ganz voller Schlick. Und sitzt komplett in Schlick eingeschmiert vor der Waschmaschine.
Wirklich eingeschmiert, muss eingeschmiert, man sagen. Man sieht, dass sie wirklich eingeschmiert wurde.
Sie ist ganz eingeschmiert mit Schlick, aber komplett geschminkt. Ja, Augen-Make-up ist on fleek. Und mit diesem ganz bestimmten Sportwaschmittel, da verschwindet auch das Wattenmeer wieder im Handumdrehen. Also einfach klasse.
Und was man sich ja angucken kann, das ist wirklich teilweise sehr absurd. Okay, die verdienen damit ihr Geld natürlich auch, aber es ist recht peinlich.
Ja, also man könnte wirklich glatt meinen, die Waschmittelflasche, die ist unter Influencern gerade ein Trendpiece, das man auch einfach mal so mitnehmen kann. Ne? Mal ja. In die Stadt zum Beispiel, wenn man gerade vor einem Graffiti posiert, wie es die aktuelle Bachelor-Gewinnerin Claire Lassie gemacht hat. Diverse andere Mädels, die sitzen damit einfach mal auf einer Treppe rum. Andere, die haben das Keck aus der Handtasche rausluken, ja. Also das Netz ist sich einig, lächerlichste Influencer-Kampagne seit langem. Es gibt auch schon diverse Leute, die sich darüber lustig machen und ihre Socken zum Beispiel lieber mit gutem alten Reisewaschmittel waschen zum Beispiel.
Eine Waschmittelmarke hat gerade eine Kampagne mit Influencern am Start. Die fotografieren sich in sehr, sehr gestellten Posen und machen Werbung für dieses Waschmittel. Die peinlichen Fotos, die findet ihr sofort, wenn ihr Waschmittel und Influencer googelt, sofort zu finden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Folgende Geschichte von einem Friseur. Eine Friseurkette wollte einem syrischen Flüchtling eine Jobperspektive bieten. Klingt erstmal alles ziemlich gut, ne? Aber so ein Aushang der Kette in einer Filiale in Zwickau, die sorgt auf Facebook für richtig viele Hetzkommentare. Anke, worum geht's bei der ganzen Sache?
Die Friseurkette, die hatte einen syrischen Herrenfriseur eingestellt, der Personalengpässe ausgleichen sollte. Und deswegen wurde im Laden ein Schild aufgehangen, auf dem drauf stand, dass in einem bestimmten Zeitraum keine Damen bedient werden können, weil ein syrischer Herrenfriseur im Laden ist, der ausschließlich Herren bedient. Das ist jetzt zugegebenermaßen so ein ganz kleines bisschen unglücklich formuliert, ne? Der Friseur, der hat halt einfach nur eine Herrenfriseurausbildung und deswegen kann und darf der Frauen einfach gar keine Haare schneiden. Mhm. Naja, diesen Aushang, den hat jemand fotografiert und auf Facebook gepostet. Ja, und dann ging die Hetze richtig krass los.
Hast du mal Beispiele? Was wurde da so gepostet?
Einer, der hat geschrieben, ich glaube, ich muss da mal mit einem Schlagstock rumkommen. Ja, das kann man durchaus als Androhung von Körperverletzung lesen. Ein anderer, der hat gepöbelt, langsam kotzt es mich an, auf jeden Mist der Steinzeitmenschen mit Rücksicht zu nehmen. Und manche Nutzer, die haben sich auch gefragt, ob das Foto ein Fake ist. Jetzt hat sich diese Friseurkette selbst dazu zu Wort gemeldet und die hat die Hetze deutlich kritisiert. Ein Sprecher der Kette hat gesagt, es seien, Zitat, unhaltbare und diskreditierende Kommentare gepostet worden. Das Unternehmen hat auch gesagt, die Formulierung, die war missverständlich, aber auf die Hetzkommentare soll jetzt eine Strafverfolgung folgen.
Ein missverständlich formulierter Aushang eines Friseurs in Zwickau hat im Netz für richtig viel Hetze gesorgt. Der Mann ist Herrenfriseur und kann deswegen keinen Frauen die Haare frisieren. Das hat nichts damit zu tun, ob er will oder nicht. Er kann es einfach nicht. Geschichte hatte Anke van der Weyer.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Diese Reform, die könnte sich auch Frank Underwood ausgedacht haben. Das klingt nämlich so abstrus wie manche Ideen aus House of Cards, der Serie. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das Parlament eines Landes, bestehend aus mehrheitlich einer Partei, bestimmt, wer Richter wird und wer nicht. Und der Justizminister derselben Partei besetzt direkt Präsidenten einzelner Gerichte. Das ungefähr passiert gerade so in Polen. Gestern sind deswegen mehrere tausend Menschen auf die Straßen dort gegangen. Unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Warschau ist Jan Palokat. Jan, Proteste gegen diese neue Justizreform gestern. Wie schaut es heute aus? Was sagen die Polen zu diesen Änderungen?
Ja, es wird heute weiter debattiert. Es gab Anhörungen der Experten im Parlament, die fielen nicht besonders positiv für die Regierung aus. Aber man muss sagen, hier gab es ja ein anderes Ereignis heute, was damit gar nichts zu tun hat, nämlich Kate und William, also die Thronfolger Nummer zwei, sind hier. Und da hat der staatliche Sender gleich die Übertragung beendet und natürlich auf die Royals geschaltet. Also ein bisschen ist der Eifer des Protests heute weg. Und man muss ja eins sagen, gemessen daran, dass es jedenfalls, wenn man der Opposition folgt, es hier ums Ganze geht, um die Demokratie und den Rechtsstaat, waren es ja nicht so viele Leute. Also natürlich gibt es wieder unterschiedliche Zahlen. Es mag landesweit in den Zehntausender-Bereich gehen, aber gemessen daran, dass es hier anscheinend um sehr, sehr viel geht, sind das natürlich doch auch relativ wenige Demonstranten, muss man sagen.
Dann schauen wir doch mal genauer, um was es geht, auf diese Reformen. Zwei Vorlagen zur Justizreform wurden am Samstag vom polnischen Senat verabschiedet. Die eine gibt vor, wie Richterposten besetzt werden sollen. Welches Ziel steckt genau dahinter?
Ja, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären und es gibt vor allen Dingen eine ganze Reihe von weiteren Gesetzesvorlagen, die hier noch mehr Aufregung verursachen. Aber vielleicht einmal grob gesagt, es geht tatsächlich um ein Gremium, was hier bei der Richterwahl mit ausschlaggebend ist und das zurzeit relativ unabhängig ist, also teilweise von Richtern selbst bestimmt wird. Und da sagt die Regierung, damit muss Schluss sein, die schanzen sich gegenseitig die Posten zu, das Parlament muss voll und ganz entscheiden können, wer hier in diesem Gremium sitzt. Sie sagen auch, was soll die ganze Aufregung? Das gibt es auch in anderen Ländern. Aber das Problem ist, dass sie gleichzeitig auch vorgesehen haben, dass die Ämter dort, die Menschen, die diese Ämter bekleiden, von heute auf morgen entlassen werden können. Das geht natürlich dann über die Regelung in anderen Ländern hinaus. Also das ist die eine Regelung. Und dann gibt es einen Gesetzentwurf, der noch nicht zur Abstimmung gekommen ist, aber nach Lage der Dinge wird er ziemlich schnell hier auch verabschiedet werden. Und der geht über alles, was bisher diskutiert und kritisiert wurde, hinaus. Er gibt nämlich dem Justizminister eine unglaubliche Machtfülle, wenn er tatsächlich so durchkommt. Der Justizminister soll vom obersten Gericht die Richter, das ist so ähnlich wie bei uns die höchste Instanz, der Bundesgerichtshof, entlassen können, beziehungsweise sie sollen alle entlassen werden, so rum. Und wenn der Justizminister sagt, den und den Richter, den möchte ich behalten, dann soll das geschehen. Also das ist, jetzt mal kurz gesagt, natürlich eine Machtfülle für einen Justizminister, der entscheiden kann, wer in diesem Land künftig höchstrichterliche Urteile fällt. Und vor allen Dingen dagegen richtet sich die Empörung in der letzten Zeit.
Das klingt alles, vorsichtig formuliert, so, als könnte die Regierung damit die Gerichte auch steuern. Ist das so?
Ja, diese Gefahr besteht, so sehen es die Experten. Und man muss vor allen Dingen vielleicht mal sich anschauen, was die Politiker der Nationalkonservativen Partei hier sagen, was über das hinausgeht, was in diesen Gesetzen steht. Und die Sprache ist eindeutig. Der Justizminister selbst, er redet auf dem Niveau eines Stammtisches über die Richter. Er spricht von einem Augiasstall, den er ausmisten will. Er spricht von einer Clique von Richtern, will damit suggerieren, dass die gar kein Recht sprechen, sondern irgendwelche Interessen verfolgen. Und er sagt, wir werden jetzt hier Richter, die Urteile sprechen, die für das Volk sind, einsetzen. Und da klingeln sicherlich auch in Deutschland alle Alarmglocken, denn das Volk wurde ja auch in der Vergangenheit bei uns gerne bemüht. Wir erinnern uns an die DDR, die Nationale Volksarmee und die Volkskammer, das Scheinparlament. Da wurde auch immer das Volk bemüht. Also das sind natürlich Dinge, die jetzt über die Gesetze hinaus die Stoßrichtung doch durchaus zeigen. Und deswegen, ich will mir jetzt nicht völlig zu eigen machen, was die Opposition hier sagt, aber deswegen sagen viele Leute hier in Polen, das ist tatsächlich das Ende des Rechtsstaats, wenn wir hier bald Richter haben, die handverlesen sind und die Urteile fällen, die der Regierung gefällt.
Wobei, so wie du es gerade beschrieben hast, die Menschen gehen zum Teil auf die Straßen, aber sind relativ müde generell, hat man den Eindruck, es ist jetzt nicht das große Thema. Und du hast die Oppositionsparteien angesprochen. Wie reagieren die? Reagieren die etwas harscher auf diese Justizreform?
Also die Berufspolitiker regieren sehr harsch, wenn sie zur Opposition gehören, aber sie haben tatsächlich eben das Problem, dass das Volk nicht richtig mitzieht, abgesehen von denen, die jetzt auch demonstrieren gehen. Das Problem ist, dass der Ruf der Justiz tatsächlich nicht sehr gut ist. Die Verfahren sind unglaublich langwierig hier. Viele haben sich auch geärgert über ihrer Meinung nach weiche Urteile, gerade gegenüber den Großen, gegenüber den Verantwortungsträgern des Kommunismus. Man kann also sagen, die Diagnose, die Justiz müsste vielleicht reformiert werden, die würden theoretisch alle hier tragen. Ob die Methode die richtige ist, handverlesene Richter, die dann schon die richtigen Urteile fällen werden, ob das die richtige Methode ist, das bezweifeln jedenfalls Experten hier aus der Justiz, die Richterverbände und so weiter. Nur, wenn der Ruf ruiniert ist, dann gehen die Menschen nicht auf die Straße. Die Menschen gehen hier auf die Straße, wenn ihre persönlichen Interessen tangiert sind. Letzten Herbst Abtreibungsrecht, Riesenproteste. Ich kann nicht sehen, dass die Menschen für Richter auf die Straße gehen. Und ich kann auch nicht sehen, dass sie für die Presse auf die Straße gehen, wenn im zweiten Halbjahr, wie angekündigt, auch die unabhängige Presse hier vermutlich ordentlich von der Regierung in die Zange genommen wird.
Jan Palukat über eine Justizreform in Polen und die, naja, wenigen Proteste dagegen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Habt ihr schon mal was gewonnen? Also was richtig Großes vielleicht? Ich habe mal einen 50-Euro Einkaufsgutschein gewonnen tatsächlich. Der war auf so einem Marmeladenglas. Obendrauf musste man nur sowas aufknibbeln und dann war da ein Code und dann musste man eingeben im Internet 50 Euro.
Sehr gut.
Super, oder?
Sehr, ja.
Habe ich Marmelade von gekauft.
Klar.
In Uruguay, da können Studenten eine Weltreise gewinnen und das hat sogar Tradition. Anke, wie genau sieht das aus?
Es gibt eine Universität in Uruguay, das ist eine staatliche Universität, die regelmäßig eine Weltreise an Architekturstudenten verlost. Wobei verlost jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Also ne, die Studenten müssen, damit sie die Weltreise bekommen, innerhalb von 3 Jahren ungefähr 200 Lose für eine Lotterie verkaufen. Das klingt erstmal relativ machbar. 200 Lose in 3 Jahren für eine Weltreise ist okay. Allerdings kosten diese Lose, die die Studenten da verkaufen müssen, umgerechnet 130 Euro pro Stück. Und wer da eben schafft, 200 von zu verkaufen, der darf auf eine Weltreise gehen. Und mit diesen Losen, die da verkauft werden, wird dieser Trip unter anderem finanziert. Ne? Je mehr Lose, desto mehr Kohle haben die Studenten am Ende für ihren Trip. Und diese Lose sind mit umgerechnet 130 Euro zwar teuer, aber man kann da richtig, richtig fette Sachen gewinnen. Waschmaschinen, Autos oder sogar Häuser, die die Studenten selbst quasi designt haben, die Architekturstudenten. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen wie Offline-Crowdfunding. Ne? Du kaufst dir da so ein Los, um einen Studenten zu unterstützen und dann kannst du eventuell ein Auto gewinnen, wenn du Glück hast. Und diese Tombola, die ist in Uruguay mittlerweile auch sehr populär.
Das heißt aber, dass die Studenten an sich gar nicht die Reise gewinnen, sondern sie sich erarbeiten.
Genau.
Harte Arbeiten.
Die verkaufen quasi, genau.
Und wie viele schaffen es dann, sich mit diesem lose Verkaufen so einen Trip zu finanzieren?
Tatsächlich mehr, als ich jetzt persönlich dachte. Jedes Jahr starten ungefähr 300 Studenten die Reise. Also das ist ja nicht gerade wenig. Mhm. Und die Idee dahinter ist eben so ein bisschen, die Studenten sollen mit dieser Reise ihren Horizont erweitern. Ne? Deswegen geht es ja jetzt auch nicht um Party machen und die ganze Zeit saufen, nur halt woanders, sondern es gibt auf den Reisen auch Vorträge und zum Beispiel Stadtführungen, wo die Architekturstudenten dann auch was über die Historie und die Architektur der Stadt lernen.
300 Architekturstudenten von der staatlichen Uni in Uruguay, die gehen jedes Jahr auf Weltreise. Die Studenten finanzieren sich diesen Trip durch den Verkauf von Losen für eine Tombola.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
10.000 Menschen kommen monatlich nach wie vor über die Mittelmeerroute nach Italien. Immer noch in seeuntauglichen Booten und immer noch sterben Menschen auf dieser Route. In diesem Jahr fast 1.400. Das sind zum Teil geschätzte Zahlen, es könnten mehr sein. Ein Vorschlag vom österreichischen Außenminister Sebastian Kurz ist, enger mit Libyen zusammenzuarbeiten, damit die Geflüchteten erst gar nicht in die Boote steigen können. Allerdings sind die Zustände für Geflüchtete in Libyen selbst desaströs, mahnt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Das sind teilweise Konzentrationslager, sagt er. Das sind Lager, wo Menschen vergewaltigt werden, wo kein Recht gilt. Wir können das nur bewerkstelligen, wenn wir viel enger zusammenarbeiten und auch finanziell viel tiefer in die Tasche greifen, um der UNO zu helfen. Was macht denn nun die EU? Darüber haben heute die Außenminister der EU beraten und über diese Ergebnisse von heute spreche ich jetzt mit Thomas Otto, unser Korrespondent in Brüssel. Hallo, grüß dich Thomas.
Hallo.
Thomas, wird die EU Libyen mehr in die Flüchtlingspolitik einbeziehen als bisher?
Naja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Man arbeitet ja schon zusammen. Zum Beispiel bildet man Grenzschützer aus. Die sollen dann Flüchtlinge schon an der Südgrenze Libyens aufhalten und dort gegen Schleuser vorgehen. Man bildet eine Küstenwache aus, die dann eines Tages mal die libysche Küste ja überwachen soll und Flüchtlinge dort aufhalten soll. Und das Ziel ist eben, dass man ja so eine Art Deal machen kann wie mit der Türkei. Also, dass man dann Aufnahmezentren in Libyen hat, wo die Flüchtlinge dann dorthin zurück abgeschoben werden können aus Europa. Das ist so eine Idee, die im Raum steht. Aber das Problem ist, bisher arbeitet man eben mit dieser sogenannten international anerkannten Regierung in Tripolis zusammen und deren Machtbereich ja, geht dann auch nicht weit über die Stadtgrenzen von Tripolis hinaus. Das Land ist halt völlig zersplittert. Es gibt eine Gegenregierung in Tobruk unter einem General, die werden dann von Russland unterstützt und so ist dieses Land eben von irgendwelchen Warlords regiert und überhaupt nicht geeint, sodass man wirklich mit einer Regierung zusammenarbeiten könnte.
Du hast ja gerade gesagt, es gibt eigentlich schon Operationen, Strategien, damit weniger Geflüchtete über die Mittelmeerroute kommen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Operation, die heißt Sophia. Hier sollen die Schlepperschiffe zerstört werden. Wie läuft denn diese Operation?
Also das offizielle Fazit steht noch aus, aber wir können uns ja mal angucken, was die Aufgaben sind. Also man soll gegen Schleuser vorgehen, Schleusernetzwerke ausfindig machen, die Boote zerstören, das Waffenembargo gegen Libyen durchsetzen und Menschen in Seenot retten. Jetzt kennt man mindestens einen Fall, wo tatsächlich mal Waffenschmuggler gestoppt wurden. Es sind ungefähr knapp über 100 Personen, die festgenommen wurden unter dem Verdacht, Schleuser zu sein. Und ein bisschen mehr als 400 Boote wurden vernichtet, so die Zahlen. Was das Ganze am Ende bringt, das ist eben noch die Frage. Es gibt zumindest ein Fazit vom britischen Parlament, wo man sagt, das Ganze ist ein Fehlschlag. Die Zerstörung der Boote führt nur dazu, dass Schlauchboote genutzt werden, die dann noch gefährlicher sind. Und am Ende ist das Ganze nichts weiter als eine gute Seenotrettungsmission, aber bringt eigentlich gar nichts.
Gibt es denn jetzt neue Vorschläge? Also was plant die EU jetzt, um gegen die Schlepper vorgehen zu können?
Naja, man möchte eben gern die Operation Sophia fortsetzen und verlängern. Diese ganze Mission ist ja noch nicht mal vollständig umgesetzt. Eigentlich wollte man ja in die libyschen Küstengewässer. Dafür gibt es noch gar keine Erlaubnis aus Libyen. Das will man jetzt mittlerweile auch vermeiden, da mit eigenen Soldaten reinzugehen. Das soll die libysche Küstenwache am besten dann selber machen. Und was man heute entschieden hat, wenn man Schlepper schon kennt und weiß, die haben möglicherweise sogar Konten in Europa, die haben hier Immobilien, das einzufrieren, da auch gegen diese Leute Einreisesperren auszusprechen. Und was vielleicht erstmal ein bisschen kurios klingt, man will den Export von Schlauchbooten und Außenbordmotoren nach Libyen erschweren, um es den Schleusern also schwieriger zu machen, überhaupt Boote zur Verfügung zu haben. Das Problem ist allerdings, die meisten Boote und Motoren kommen heutzutage aus China.
Die schwierigste Situation hat momentan in der EU definitiv Italien, nimmt gerade in der Debatte eine wichtige Rolle ein, denn die meisten Geflüchteten landen eben dort. Und bisher hat Italien zu wenig Solidarität von den anderen EU-Staaten bekommen oder erfahren, zumindest beklagt Italien das. Wie hat sich Italien bei diesem Treffen jetzt heute verhalten?
Italien hat eben versucht, jeden Hebel zu nutzen, den sie haben. Und jetzt haben sie erstmal die Verlängerung dieser Operation Sophia blockiert. Die kann noch verlängert werden bis zum Donnerstag kommender Woche. So lange läuft sie noch. Dann würde sie erstmal zu Ende gehen und man müsste sie quasi neu aus dem Boden stampfen. Italien sagt eben zu wenig Solidarität, zum Beispiel bei der sogenannten Relocation, also die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Da will man ja bis August auf 35.000 Menschen kommen, ist erst bei 7.500. Ich meine, das sind lächerliche Zahlen, wenn man es dann mal vergleicht mit der Zahl der Menschen, die da jeden Monat ankommen in Europa. Und Italien beklagt eben weiterhin das Problem mit den Dublin-Regeln. Also wer in Italien ankommt, der muss dort eben das Asylverfahren durchlaufen. Und seit Jahresbeginn sind dort 93.000 Menschen angekommen. Und im Moment sieht es auch nicht danach aus, dass die EU da andere neue Regeln beschließen würde.
EU-Korrespondent Thomas Otto in Brüssel über das EU-Außenministertreffen, bei dem es um die Schlepperbanden in Libyen ging.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Selma Hayek ist Schauspielerin, klar. Kennt ihr zum Beispiel aus Filmen wie Professor Love oder vielen anderen Filmen. Fällt gerade kein anderer ein. Selma Hayek ist aber nicht nur für ihr Schauspieltalent bekannt, sondern auch, weil sie eine sehr, sehr schöne Frau ist, macht auch Werbung und so. Und dabei setzt Selma Hayek nicht auf Beauty aus der Tube, sondern auf Hausmittelchen. In einem Interview hat nämlich Selma Hayek wieder über ihre Beauty-Geheimnisse gesprochen und macht daraus ein Geschäft natürlich. Wie sieht das aus, Anke?
Selma Hayek, die schmiert sich ihr Frühstück ins Gesicht.
Lecker. Ne?
Also jetzt nicht so Leberwurstbrote und danach noch einen gut gereiften Camembert, sondern Smoothies. Ja? Sie hat sich sogar jetzt mit einem Smoothie-Hersteller zusammengetan und vertreibt Smoothies, die man trinken oder als Maske auf dem Gesicht auftragen kann. Es gibt zum Beispiel einen mit Papaya, Avocado, Ananas und Honig oder einen anderen mit Aloe Vera, Spinat, Grünkohl, Gurke und Minze. Und dieses Beauty-Ritual, das hat Selma Hayek von ihrer Großmutter. Die hat nämlich früher einfach alles genommen, was vom Frühstück übrig geblieben ist und sich das dann ins Gesicht geschmiert. Zum Beispiel eine Paste aus Papaya, Joghurt, Honig und Nüssen.
Ist eine super Geschichte, vermarktet sich wahrscheinlich wahnsinnig gut, aber bringt das was?
Jein. Also, ne, man sollte von Smoothies jetzt keine Wunder erwarten. Das liegt aber vor allen Dingen daran, wie unsere Haut aufgebaut ist. Das hat mir die Dermatologin Jael Adler erklärt.
Es ist ja grundsätzlich so, dass die Hautbarriere sehr robust ist und die lässt auch Antifaltencremes so gut wie nicht rein. Was man aber mit Cremes macht, ist, dass man Feuchtigkeit in die Haut bringt und die oberste Hornschicht schön aufplustert und die hat dann für ein paar Stunden ein glatteres Hautbild. Und das schafft man natürlich auch mit Lebensmitteln.
Also in Papaya, ne, da ist zum Beispiel viel Vitamin C und Vitamin A drin. Mhm. Avocado, die kommt mit Vitamin D und natürlich mit richtig viel Fett. In Joghurt, da sind auch Fette drin. Damit bringt man Feuchtigkeit unter die Haut und da sind auch Milchsäurebakterien drin. Die sind auch gut für unsere Haut. Nüsse, die kommen mit Vitamin E und Fettsäuren. Ne? Also im Prinzip sind das alles ganz, ganz viele Sachen, die auch in Cremes vorkommen. Und in purem Obst und Gemüse, da sind natürlich keine Farbstoffe drin, keine Konservierungsstoffe. Ja, und Honig, der ist zum Beispiel auch noch antibakteriell.
Das klingt alles ziemlich gut. Danach kann vielleicht noch die Katze oder der Hund das Gesicht ablecken. Es hat also noch einen positiven Effekt.
Das tut man noch was fürs Immunsystem.
Gibt es denn auch negative Effekte?
Was man jetzt natürlich nicht weiß, ist, wie viel von welchem Wirkstoff da jetzt ganz genau in welcher Frucht drin ist. Ne? Also man kann natürlich grob immer sagen, was da drin ist und dass da Vitamine drin sind, aber aufs Milligramm genau geht es natürlich jetzt nur in Cremes. Allerdings dürfte das jetzt bei Menschen ohne ernsthafte Hautprobleme letztlich nicht so ein riesiges Ding sein, ob da jetzt 2 Milligramm, 3 Milligramm, whatever drin ist. Da muss man sich dann einfach mal ein bisschen rantasten, gucken, was für ein Hauttyp gut passt, ja, und dann erst eben Smoothie trinken und dann die Reste aus dem Gras klatzen und drauf aufs Gesicht.
Das momentan so ein Trendwort ist ja Fruchtsäuren. Mit Fruchtsäure-Peelings soll die Haut ebenmäßiger werden und gut gegen Hautunreinheit halten soll das auch noch sein. Was hat es damit auf sich?
Das hat was mit dem pH-Wert von unserer Haut zu tun. Erstmal ist unsere Haut von sich aus sauer. Die hat einen pH-Wert zwischen 4,8 und 5,8. Das nennt sich auch der Säureschutzmantel der Haut. Und der schützt uns eben vor der Vermehrung ungesunder Bakterien. Und diesen Säureschutzmantel, den machen wir manchmal selber kaputt.
Viele Leute machen den Fehler, dass sie zum Beispiel eine alkalische Seife zur Reinigung nehmen oder sagen wir basische Cremes oder Pflegeprodukte, die kontraproduktiv sind, die also nicht gut sind für die Haut.
Diesen Säureschutzmantel, den kann man entweder mit Fruchtsäurepeelings vom Hautarzt oder aus der Drogerie auf die Sprünge helfen, aber man kann auch Fruchtsäure aus der Natur nehmen.
Ich selber empfehle Patienten mit Neigung zu Hautinfekten mal 1 Liter Wasser und 1 Esslöffel Apfelessig rein. Wasser hat einen pH-Wert von 7 und durch den Essig wird er etwas saurer und dadurch kann man dem Haut-pH-Wert helfen, sich zu regenerieren. Und das Gleiche kann man auch mit Obst, das Säuren enthält.
Zitronen oder Orangen sind es zum Beispiel, aber auch Johannisbeeren, Aprikosen oder Ananas. Ne? Generell gilt aber natürlich, wenn man jetzt sehr empfindliche Haut hat, dann muss man das sehr vorsichtig ausprobieren und am besten sowieso erstmal nur an einer kleinen Stelle testen.
Würdest du das machen? Smoothie ins Gesicht?
Oh ja, ich würde das, glaube ich, schon machen.
Mal ausprobieren, tatsächlich. Bin ja froh, dass ich überhaupt Feuchtigkeitscreme benutze. Bin einer der wenigen wahrscheinlich, der das macht, oder?
Also am Wochenende, wenn noch was übrig ist.
Smoothie ins Gesicht. Okay, Selma Hayek, die vertraut jedenfalls auf die Beauty-Rituale ihrer Großmutter, trägt Smoothies im Gesicht als Maske auf. Dermatologin Yael Adler sagt, die Inhaltsstoffe aus dem Obst und Gemüse sind für unsere Haut genauso gut wie aus industriell hergestellter Kosmetik. Und Menschen mit sehr empfindlicher Haut sollten vorsichtig sein. Für den Rest gilt, boah, einfach mal ausprobieren, ne?
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein wackeliges Video im Halbdunkeln, aber trotzdem sieht man ganz deutlich eine Masse an Menschen, die den rechten Arm mit flacher Hand nach oben strecken und Heil rufen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Beim bisher größten Rechtsrockkonzert in diesem Jahr in Deutschland ist das so passiert. Wohl in Thema, einem kleinen thüringischen Dorf. Rund 6000 Teilnehmer sollen am Samstag dabei gewesen sein. Wie viele von denen den Hitlergruß gezeigt haben und ob die Polizei da hätte einschreiten müssen, das wird heute diskutiert. Nachdem viele eben dieses Video auch gesehen haben. Erlaubt war das Ganze wegen des deutschen Versammlungsrechts. Gudula Geuter im Berliner Hauptstadtstudio. Der deutsche Gruß oder der Hitlergruß ist nach Paragraph 86a des Strafgesetzbuchs verboten. Was droht denn beim Zeigen des Grußes für eine Strafe?
Naja, dieser 86a, da geht es um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Da fasst man auch diesen Gruß drunter, auch ohne, dass jemand da irgendwie noch was zu sagt. Das kann von Geldstrafe bis zu 3 Jahren Haft gehen. Aber wie immer gilt auch hier, diese Höchststrafe, die da angegeben ist, die wird eigentlich nie ausgeschöpft. Schon gar nicht, wenn es Ersttäter sind, die das machen. Aber es ist ja gerade bei diesen Straftaten so, dass es da sehr oft um Wiederholungstaten oder Wiederholungstäter geht. Und dann kann es schon mal eine höhere Geldstrafe geben oder vielleicht auch eine Bewährungsstrafe.
Dieses Konzert, das fiel ja unter das Versammlungsrecht, das haben Gerichte im Vorfeld bestätigt. Dabei wurde irgendwie für dieses Konzert wohl auch Eintritt genommen. Wie passt das? Also demonstrieren mit Eintrittskarte oder wie?
Es wurde nicht nur einfach Eintritt genommen, es wurde 35 Euro Eintritt genommen. Und da hat der Landkreis dann gesagt in seiner Klage, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir dann auf der anderen Seite die Kosten tragen, um diese Versammlung zu sichern. Das heißt also vor allem irgendwie Anfahrt und Schutz vor dem Gegendemonstranten oder so. Die erste Frage ist, ob das rechtlich überhaupt einen Unterschied macht. Das heißt, ist was nicht trotzdem noch, wenn etwas mal von der Meinungsfreiheit geschützt ist als Versammlung, ändert das dann irgendwas, dass es einen Eintritt gibt? Und es gibt eben bisher Rechtsprechung, auf die sich dieses Verwaltungsgericht Meiningen berufen hat, die gesagt hat, nein, das macht keinen Unterschied. In jedem Fall aber ging es hier nur um die Einnahmen, die der Landkreis aufgeführt hat. Und er hat nicht gesagt, welche Ausgaben die haben als Veranstalter. Also das heißt Bühne aufbauen, Bands und so weiter. Und das hat einfach dem Gericht nicht gereicht. Aber die Frage ist offen. Und die andere Frage, die hier rechtlich in Frage stand, das heißt, wie ist das überhaupt bei einem Konzert? Im Prinzip singen die ja nur, die reden ja nicht. Also da werden zwischendurch auch Reden gehalten. Das ist aber manchmal nicht gut verständlich und so. Und da hat das Verwaltungsgericht Meiningen gesagt, nee, gerade in dieser besonders rechten Szene, da sind es oft gerade die Texte, über die die Aussagen transportiert werden. Und deswegen kann das durchaus sein, dass das, solange es eben nicht jetzt strafbarer Inhalt ist, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und als Meinungsäußerung zu schützen ist.
Oh Gott, das ist alles so kompliziert. So viele Fragen sind offen. Was fällt denn jetzt, dass wir das nochmal zusammenfassen, was fällt alles unter dieses Versammlungsrecht bei uns?
Da wird es dann ganz kompliziert. Das können wir jetzt nicht letztlich aufzählen. Es fällt alles drunter erstmal, was friedlich und ohne Waffen ist. Also das geht schon mal nicht, wenn gezielt Straftaten begangen werden sollen oder so. Aber friedlich heißt nicht, da darf nichts passieren. Also es gab diese Brockdorf-Entscheidung. Das war 1981 die ganz große Demo am Bauplatz des AKW Brockdorf. Da war klar, es würde zu Gewalt kommen. Das war dann nachher auch so. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, nee, das reicht nicht. Wenn das nur Einzelne sind, die gewalttätig werden und man das den Veranstaltern nicht zurechnen kann, dann müssen die anderen geschützt werden, die demonstrieren wollen. Also das ist jetzt schon mal dieses friedlich und ohne Waffen. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist überhaupt eine Versammlung? Und da sagt das Verfassungsgericht, es ist eine örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen, soweit so klar, zur gemeinschaftlichen. Und dann kommt es eben auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung. diese öffentliche Meinungsbildung, da fiel dann zum Beispiel die Love Parade nach Ansicht des Verfassungsgerichts raus, weil das gesagt hat, da geht es vielleicht um Lebensgefühl, aber nicht um Meinungsbildung. Also man muss im Einzelfall immer gucken, aber so im Prinzip, glaube ich, wissen die meisten, was gemeint ist.
Okay, und jetzt fordert Thürings Ministerpräsident Ramelow, dass das Versammlungsrecht für solche Veranstaltungen eingeschränkt werden soll.
Ich denke, wir müssen das Versammlungsrecht derart präzisieren, dass in Zukunft Landratsämter und Genehmigungsbehörden und dann auch in der Folge daraus die entscheidenden Gerichte diese Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun.
Ist das so rechtlich überhaupt möglich?
Alles, was im Einzelfall unter Versammlungsrecht entschieden wird, das geht eigentlich unmittelbar auf die Verfassung und auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurück. Und da kann man dann nur noch teilweise und in Randbereichen was machen. Was Ramelow will, ist zum einen eben zu sagen, ein Konzert muss keine Versammlung sein. Das ist dann schwierig, wenn da eben Inhalte transportiert werden, die eigentlich umfasst werden. Also das sehe ich als schwierig an. Und das andere ist eben die Frage, die du gestellt hast mit dem Eintritt. Das heißt, das ist die Frage, ob eine kommerzielle Veranstaltung darunter fallen kann. Das ist eine Rechtsfrage, die ist ungeklärt. Ich glaube aber auch, das muss als Rechtsfrage geklärt werden und da kann man nicht einfach ein Gesetz ändern.
Demos fallen unter das Versammlungsrecht. Ob Rechtsrockkonzerte, bei denen der Hitlergruß gezeigt wird, auch drunter fallen? Naja, die Versammlung in Thema am Wochenende wird also weiterhin die Polizei beschäftigen. Infos waren das von Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Danke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Anke, bist du Rechtshänderin oder Linkshänderin?
Ich bin Rechtshänderin.
Ja, dann küsst du wahrscheinlich
ich
auch, indem
auch
du...
Ich habe eben sofort ausprobiert, ich würde auch erst nach links rechts mich drehen.
Ja, mit dem Kopf nach rechts und dann küssen.
Genau, mein Freund ist allerdings Linkshänder. Wir hatten bis jetzt trotzdem noch nicht so Probleme, weil eigentlich müsste es dann ja genau nicht passen, weil wir dann ja in eine Richtung, wenn er Linkshänder ist, aber klappt gut, sag ich mal.
Falls ihr jetzt ein großes Fragezeichen über dem Kopf habt, hier ist die Lösung.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wir Menschen haben für viele Dinge eine bevorzugte Seite. Wer mit der rechten Hand schreibt, neigt auch beim Küssen den Kopf meistens nach rechts. Allerdings, schreiben Forscher im Fachjournal Scientific Reports, gilt das nur für den, der mit dem Küssen anfängt. Der passivere Küsser passt sich dagegen bei seiner Kopfneigung dem aktiveren Küsser an, damit es keinen Zusammenstoß gibt. Für ihre Studie waren die Forscher in Bangladesch unterwegs und haben 48 heterosexuelle Ehepaare untersucht. Sie wählten Bangladesch aus, weil dort Küssen eine Privatsache ist, die nicht in der Öffentlichkeit passiert und auch nicht in den Medien zu sehen ist. Damit wollten die Forscher sicherstellen, dass sie das natürliche Verhalten ihrer Probanden untersuchen. Spinnenseide fasziniert Materialforscher schon lange, vor allem, weil sie trotz ihres dünnen Fadens so reißfest ist. Jetzt hat sich ein britisch-chinesisches Forscherteam aber noch eine andere Eigenschaft angeschaut, den Anti-Dreh-Effekt von Spinnenseide. Sie wollten herausfinden, warum sich eine Spinne nicht dreht, wenn sie sich an ihrem Faden herablässt. Wie die Forscher in einem Fachjournal schreiben, verformt sich Spinnenseide bei Drehung leicht, was die Drehenergie absorbiert und der Spinne den Drehwurm erspart. Die Forscher vermuten, dass das an der physikalischen Struktur der Spinnenseide liegt. Sie wissen noch nicht genau, wie sie diesen Anti-Dreh-Effekt bei synthetischen Seilen nachbauen könnten. Das wäre aber spannend, denn dann könnte man zum Beispiel bessere Violinenseiten oder drehsichere Strickleitern für Helikopter entwickeln. Wer Kontaktlinsen trägt, sollte sie mindestens zum Schlafen auch mal rausnehmen. Eigentlich klar, für eine 67-jährige Britin anscheinend nicht so. In einem ihrer Augen haben Ärzte 27 Kontaktlinsen gefunden. Den Ärzten zufolge war die Patientin davon genauso überrascht wie die Ärzte. Sie gab an, seit 35 Jahren Monatslinsen zu tragen. Die Linsen habe sie nicht vermisst und gedacht, ihre Beschwerden seien Alterserscheinungen. Wie die Ärzte im Fachmagazin British Medical Journal schreiben, haben sie die 27 Kontaktlinsen gefunden, als die Frau letzten November ins Krankenhaus kam, um sich wegen grauen Stars operieren zu lassen. Dabei entdeckten die Ärzte eine bläuliche Masse in ihrem Auge, die sich als 17 Kontaktlinsen herausstellte. Später wurden dann noch 10 weitere Kontaktlinsen im selben Auge gefunden. Dass die Frau davon nichts gemerkt hat, hat die Ärzte sehr gewundert.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern ist die UEFA Women's Euro 2017 gestartet. Die Fußball-Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden der Frauen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Und qualifiziert haben sich für die Endrunde Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Island, Italien, die Niederlande selbst natürlich, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Lettland, Schweden, die Schweiz und Spanien. So, und die Niederlande und Dänemark und Norwegen und Belgien haben gestern schon gespielt, jeweils 1-0 ausgegangen. Niederlande und Norwegen haben gewonnen. Soeben geht das Spiel Italien gegen Russland zu Ende, 1-2. Und dann gleich ab 8:45 heute Abend das erste Spiel der Deutschen gegen Schweden. Sportreporterin Martina Knief in Breda heute Abend in der FIFA-Weltrangliste im Frauenfußball. Da liegt ja Deutschland auf Rang 2 und Schweden auf Rang 9. Deutschland ist dazu noch Titelverteidiger. Das heißt, es wird eine einseitige Partie heute Abend?
Würde ich sofort unterschreiben, wenn das nach 90 Minuten so wäre. Ich befürchte allerdings, diese Unterschrift wäre gefälscht, denn es wird keine einseitige Partie. Dazu sind die Schwedinnen zu stark. Kann man daran festmachen, dass das letzte Spiel der Olympischen Spiele, nämlich das Finale Deutschland-Schweden hieß und das erste Gruppenspiel der EM auch Deutschland-Schweden heißt. Das ist ein gefährlicher Gegner, auch wenn alle Statistik für Deutschland seit 1995 spricht. Es ist trotzdem ein brandgefährlicher Gegner und zum Auftakt eine echt harte Nuss zu knacken für Steffi Jones und ihre rund erneuerte junge Mannschaft.
Für die ehemalige Nationalspielerin Steffi Jones ist es das erste Turnier als Trainerin. Wie sehr steht sie unter Druck?
Natürlich steht die Steffi unter Druck, weil jeder von ihr die erfolgreiche Titelverteidigung erwartet. Was denn auch sonst, wenn man 6-mal in Folge als deutsche Frauenfußballnationalmannschaft den EM-Titel gewonnen hat? Ich kenne sie ganz gut, habe oft mit ihr gesprochen, habe gesagt, Steffi, mach dir doch nicht selber so einen Druck und sag gleich, du willst Europameisterin werden. Da guckt sie mich an und sagt, was soll ich denn sonst sagen? Soll ich sagen, wir wollen ins Viertelfinale kommen? Da lachen mich doch alle aus. Jeder weiß, dass Deutschland antritt, um den Titel zu gewinnen. Dem Druck stellt sie sich, aber sie sagt, den machen wir uns selber von innen heraus und lassen den von außen nicht an uns heran.
Gibt es denn irgendwas, was sie anders machen will? Konnte man da schon irgendwas zwischen den Zeilen lesen bei ihr?
Ach, da braucht man gar nicht zwischen den Zeilen lesen. Das merkt man. Sie ist ein sehr kommunikativer Mensch. Sie ist ja stets fröhlich, lacht eigentlich immer. Ich habe sie noch nie grimmig gucken sehen, egal wie hoch die Niederlage auch war, die sie kassiert hat. Und diese Art der Kommunikation hat sie von Anfang an gepflegt. Mit uns als Journalisten, mit der Mannschaft, mit den Vereinen, mit den Verbänden. Und das hat allen gut getan. Das hat vielleicht in den vergangenen Jahren der sehr erfolgreichen Ära von Silvia Knight der ein oder andere Nationalspielerin gefehlt, dass mal mehr die Trainerin mit ihr spricht. Das hat sie gemacht und sie lebt das vor, was sie von den Spielerinnen erwartet. Professionalität und wie sie selber sagt, diese positive Arroganz, die uns die Amerikanerinnen immer vorleben, zu sagen, ey, wir sind die Besten und wir holen sowieso den Titel. Und so hat sie die Mannschaft in den vergangenen 10 Monaten angeleitet.
Es ist die Frauen-EM. Wir hören im Hintergrund schon sehr laute Musik, aber sind denn ja, viele Besucher jetzt schon da? Okay, es ist jetzt eine Stunde vor dem Spiel. Wie viel kommen heute Abend? Ist es ausverkauft, das Stadion?
Nein. Also 8.000 von 18.000 Karten waren im Vorverkauf abgesetzt. Wir sind so ungefähr 3 Stunden vor dem Anpfiff 4 gewesen. Da haben wir schon viele deutsche Kennzeichen auf den Parkplätzen gesehen. Die kommen hier mit ihren Männertrikots. Die kommen mit Thomas Müller, mit Lukas Podolski. Und die Mädchen haben die Frauentrikots an, die sie sich vermutlich zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken lassen. Die kommen aus Westdeutschland, ist das ja eine Tagesreise hierher, da kann man ja abends bequem noch zurückfahren. Andere haben sich hier ein Quartier genommen. Also es werden viele deutsche Zuschauer da sein. Wir hoffen, dass wir die 10.000er-Marke kratzen. Ich finde, das wäre eine gute Kulisse in einem sehr kleinen, schnuckeligen Stadion hier in Breda.
Die Frauennationalmannschaft hat gleich ihr erstes Spiel bei der EM in den Niederlanden gegen Italien, nee, gegen Schweden. Anstoß 20:45 live zu sehen im Ersten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sie filmen Verkehrsunfälle, Flugzeugabstürze oder Meteoriten, die runterkommen, wobei die letzten beiden eher zufällig, ne? Dashcams, kleine Kameras auf dem Armaturenbrett oder am Fahrradhelm. Immer häufiger werden die Videos bei Gerichtsverfahren als Beweismittel mitgebracht, allerdings nicht immer zugelassen. Das Oberlandesgericht in Stuttgart soll jetzt wieder drüber verhandeln. Video als Beweismaterial, darf es verwendet werden oder nicht? Reden wir drüber mit Rechtsanwalt für Straf- und Verkehrsrecht Hans Hannagard. Herr Hannagard, es ist nicht das erste Mal, dass ein Gericht über Dashcam-Videos entscheiden muss. Ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts in Stuttgart wegweisend jetzt für weitere Gerichtsverfahren?
Ja, also wenn ein Oberlandesgericht entscheidet, hat das schon eine gewisse wegweisende Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass andere Gerichte nicht anders entscheiden können. Das wird auch sicherlich der Fall sein. Bei Oberlandesgerichten ist es auch so, wenn ein Oberlandesgericht von der Rechtsprechung eines anderen abweicht, dann wird das einem gemeinsamen Senat vorgelegt und das ist dann schon wegweisend. Aber wenn dann beispielsweise Revision eingelegt an einen Bundesgerichtshof, der entscheidet anders, oder das Bundesverfassungsgericht sogar, was noch darüber steht, entscheidet anders, dann ist das jeweils eine neue Rechtslage, auf die man sich dann einstellen muss. muss.
Über was muss man da eigentlich entscheiden? Also ganz grundsätzlich, darf ich mit dem Auto oder mit dem Rad wahllos den Straßenverkehr und damit auch andere Verkehrsteilnehmer filmen oder nicht?
Ja, man darf grundsätzlich filmen, weil das nicht anlassbezogen ist. Das heißt, man darf ja auch mit Filmkameras draußen rumlaufen und wenn man es nicht professionell macht, kann man auch Menschenmengen aufnehmen und man darf Fotos machen, wo andere Menschen im Hintergrund rumlaufen. Und das ist auch die Argumentation, dass man sagt, naja, so eine Dashcam, die ist halt mal grundsätzlich im Auto, da kann man einfach niemandem verbieten, grundsätzlich mal zu filmen. Aber die Frage ist, ob es ein Beweisverwertungsverbot gibt, wenn ich eben eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat darauf banne. Und die Frage, ob dann die Bilder der Dashcam verwertet werden können in einem Strafverfahren oder in einem Zivilverfahren, wenn es um Schmerzensgeld wegen Beleidigung oder Ähnlichem geht.
Und warum muss man da nochmal gesondert entscheiden? Also ich habe jetzt eine Situation gefilmt, da ist vor mir was passiert und jetzt sagt das Gericht, nein, diese Videomaterialien können wir nicht verwerten. Was haben die dann für Begründungen da in der Regel?
Nun, das Beweisverwertungsverbot ist für das deutsche Recht relativ selten. Die Amerikaner kennen das eher, die sogenannten Früchte des verbotenen Baumes. In Deutschland gibt es eher weniger Beweisverwertungsverbote, weil man natürlich auch gerne diesen Beweis des Videos hat, wie jemand eben über die rote Ampel gefahren ist oder eben den Wagen geschnitten hat und dann den Unfall verursacht hat. Also das ist meines Erachtens auch so ein bisschen ergebnisbezogen, dass man sagt, na, wir wollen das einfach verwenden, weil wir es haben, ne? Und weil da nun mal Bilder sind. Aber auf der anderen Seite sind solche Bilder natürlich manipulierbar und davor ist man sich dann nicht sicher, ja.
Also in der Regel werden solche Videoaufnahmen zugelassen vor Gericht. Ein Argument gegen Dashcams ist ja mögliche Verletzung von Persönlichkeitsrechten, dass man irgendeine Person erkennen kann darauf. Ab wann werden denn Persönlichkeitsrechte verletzt und wann nicht?
Na, das ist eine sehr weitreichende Frage. Bezüglich der Dashcams sagt man, naja, die sind jetzt nicht so gut, dass man jetzt die Person, dass man jetzt sieht, ob ja da jetzt wirklich diese ganz konkrete Person drauf ist. Sie sind eher situationsbezogen, dass man sagt, naja, ich will filmen, ob jetzt einer mich schneidet oder Ähnliches und weniger personenbezogen. Also mehr die Sache selbst soll gefilmt werden, als weniger die Person. Hm. Die Dashcam nimmt ja von hinten auf und insofern die wenigsten schauen die ganze Zeit nach hinten, wenn sie Auto fahren. Ist es eher selten, dass man die Fahrer in der Dashcam dann sieht, womit das Persönlichkeitsrecht dann nicht beeinträchtigt wäre.
Zusammenfassend können wir sagen, also wenn wir eine Dashcam im Auto vorne drin haben und die immer mitläuft, wenn wir Auto fahren oder wenn ich die an einem Helm habe beim Fahrradfahren, ist überhaupt kein Problem erstmal.
Das war die ganze Zeit kein Problem. Es ist hoch umstritten, ob es später verwertbar ist, aber es ist auf jeden Fall nicht verboten. Hm. Komischerweise nicht verboten, obwohl § 6b Bundesdatenschutzgesetz sagt, dass stationäre Anlagen, die öffentliche Bereiche filmen, nur unter ganz engen Auflagen zulässig sind. Aber die Gerichte, die entscheiden müssen über die Frage, ob hier ein Beweisverwertungsverbot besteht oder nicht, die haben immer gesagt, na, Bundesdatenschutzgesetz sei hier überhaupt nicht einschlägig. Insofern ist es noch ein weites Feld. Was sich die Dashcam-Nutzer aber darüber im Klaren sein können, ist, dass es auf jeden Fall aktuell kein Verbot gibt, Dashcams zu nutzen. Denn in einem Rechtsstaat gilt eben nur das, was verboten ist und was eben durch Gesetz verboten ist. Das darf auch nicht gemacht werden. Und aktuell gibt es in keinem Gesetz den Hinweis oder die Vorschrift, Dashcams in Fahrzeugen sind verboten. Insofern ist es zunächst mal erlaubt.
Hans Hannagard, Rechtsanwalt für Straf- und Verkehrsrecht in Deutschlandfunk Nova über Dashcams im Straßenverkehr und den Videobeweis als Beweismittel vor Gericht. Das Oberlandesgericht in Stuttgart muss mal wieder über so einen Videobeweis entscheiden. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Montagabend. Mit dabei war heute Abend Anke van de Weijer.
Ich sag tschüss.
Mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.